Hallo aus dem Bundestag.
Mit Stella Civcik
und Daniel Lücking.
Ja, herzlich willkommen am 13. Februar. Wir sind heute relativ früh hier. Es ist 21.42 Uhr. Stella, also ich fühle mich total beobachtet.
Ja, wir werden ja auch beobachtet.
Echt? Was ist denn heute passiert?
Ja, heute haben wir die unkontrollierbare Öffentlichkeit heraufbeschworen, glaube ich.
Ja, aber nee, die sind auch kontrolliert. Die sind heute alle durch eine Innenpol-Abfrage gegangen, nur um hier im Bundestag zu landen. Wir gehen jetzt einmal mit dem Mikro kurz rum und müssen echt improvisieren. So, von rechts nach links, ja.
Hallo, Thorsten zum zweiten Mal.
Katharina zum ersten Mal.
Georg zum ersten Mal.
Marie zum ersten Mal.
Und Chrissy auch zum ersten Mal.
Wunderbar. Also, wir haben wirklich Publikum, die uns zuhören. Das ist uns ja schon mal so ein bisschen begegnet. Aber wir haben vor allen Dingen auch nicht nur Leute von Diensten, die unseren Podcast hören. Und diese nicht kontrollierbare Öffentlichkeit, die hat auf jeden Fall mehr Mumm, weil sie hat sich heute hier in den Podcast getraut. Finde ich schon mal gut. Das heißt, schon wieder Podcasten mit Publikum. Das letzte Mal ist ja auf dem 36C3 gewesen. Ja, müssen wir bald eine Kamera aufstellen, oder? Dann reicht das Mikro nicht mehr.
Um Himmels Willen. Wenn das sein muss, mal schauen.
Gut. Ja, das ist so das erste Novum, dass wir hier jetzt erst zum ersten Mal in einer großen Runde sitzen. Wir haben uns noch nicht so ganz überlegt, wie wir das mit der Einbindung hinkriegen, werden aber gleich mal irgendwann irgendwie fragen. Wir schauen aber auch in ganz schön müde Gesichter. Es gab vorhin schon Äußerungen so, boah, ich bin platt und ich kann das echt verstehen, abends um 21.44 Uhr noch so für jede Sitzungswoche aufs Neue abholen. Und dazwischen ist halt kein Hausausweis vorhanden und dann heißt es immer noch, betteln bei den Parlamentariern, habt ihr jemanden frei, der mich abholen könnte? Also ganz ideal ist es noch nicht, aber wir hoffen mal, dass wir dann für dich spätestens nächstes Jahr einen ganzjährigen Ausweis bekommen und dass das alles dann seinen rechtmäßigen Gang nimmt.
Gut, wie auch immer. Egal. Nein, ich glaube, ersten Zeugen kommen?
Ja, doch, lass uns. Wir haben insgesamt drei Zeugen gehabt, beziehungsweise der Herr Igel von den Grünen als Mitarbeiter hat mich noch darauf hingewiesen. Ah, das ist aber vier Zeugen heute.
Ist ja richtig.
Ist ja völlig richtig. Nur einen haben wir wieder nicht zu Gesicht bekommen, weil irgendwie diese Geheimniskrämerei im Bundestag so überhaupt keinen Spaß macht. Da sind wir außen vor. Und das heißt, über den ersten Zeugen des Tages können wir euch gar nichts erzählen. Das war gleichzeitig auch der letzte Zeuge der letzten Sitzung, mit dem man sich da befasst hat. Aber so irgendwann gegen 14 Uhr konnten wir dann heute doch loslegen.
Genau, und wir legten dann mit Thomas Meyer los, der erste Polizeihauptkommissar in der Bundespolizeiinspektion in Stuttgart. Und der Zeuge wurde zu Busverbindungen befragt. Also da ging es dann auch über die Flixbus-Gefährderansprachen, die dem späteren Attentäter gemacht worden sind.
Genau, wir sind im Jahr 2016, da im Ende Juli, wo es den Ausreiseversuch gab des späteren Attentäters, der über die schweizerische Grenze Konstanz, wie es heute mehrfach hieß, aus
so
Deutschland.
So heißt es auch. Es heißt Konstanz.
Konstanz, da kommt ein SCH drin vorne. Ausreisen wollte und man hat diesen Ausreiseversuch gestoppt und massiv involviert war da eben heute der Zeuge Herr Meyer, der die Anweisungen an die Bundespolizeiinspektion in Konstanz gegeben hat und quasi die Rechtsgrundlage zusammenzimmern musste, auf der man den späteren Attentäter nicht hat ausreisen lassen. Involviert war da auch die Zeugin, die wir in der letzten Sitzung zuletzt gehört haben, nämlich von der Polizeiinspektion, Frau Sieber, von der Polizeiinspektion, Bundespolizeiinspektion Potsdam. Die hat ziemlich viel Druck gemacht, dass dieser spätere Attentäter nicht ausreisen durfte und hat vor allen Dingen auch gesagt, ja, ist völlig egal, was da die Staatsanwaltschaft in Berlin oder das LKA in Berlin sagt, ausreisen ist nicht
Ich fand es eigentlich, ich habe das eigentlich so empfunden, dass sich der Zeuge da relativ oft widersprochen hat, weil er eigentlich zum Schluss sagte, dass er keine Begründung für eine Ausreiseuntersagung gesehen hat und eigentlich nur aufgrund der Tatsache, dass bei dem späteren Attentäter keine Ausweispapiere gefunden worden sind, diese Ausreise untersagt worden ist, aber was ja nicht, eigentlich nicht der Grund war, weswegen Potsdam dieses Ersuchen gestellt hatte. Und hat aber vorher trotzdem schon mal gesagt, dass das mit der Vita, die der spätere Attentäter hatte, er nicht hätte ausreisen dürfen. Also ich fand, er widersprach sich da häufiger. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, aber...
Ja, da gab es ein wichtiges Stichwort, nämlich den Ansehensverlust. Ja. Man konnte ihn nicht ausreisen lassen, weil es einen Ansehensverlust für die Bundesrepublik Deutschland bedeutet hätte, wenn man jemanden, den man im Land als Gefährder erkannt hat, dann einfach ausreisen lässt und der irgendwelchen Unfug in anderen Ländern in Form von Anschlägen anstellt. Und das wurde, glaube ich, nicht so ganz erhellt, wie die Informationslage da war, die dann letztendlich dazu führte, dass man gesagt hat, es gibt einen Ansehensverlust oder es gibt keinen Ansehensverlust. Aber ich muss mal in die Hörerrunde fragen, wer hat da richtig aufgepasst und kann da noch unterstützen? Melde ich gerade nochmal namentlich?
Sie können sich was noch überlegen. Ja, Thorsten hier. Genau, das war die Sache, dass überlegt wurde, nach welchem Rechtsmittel die Ausreise untersagt wird. Und es waren zwei Rechtsmittel abzuwägen. Das eine waren dann, nach Prüfung herausgestellt hat, die fehlenden Ausweisdokumente. Und die andere, ich glaube, Paragraph, was, 58, nee, 85?
Das war der 58.1.
58a.
Ja, genau.
Genau, und der Kommissar war es, glaube ich, hat dann öfter gesagt, dass er den Paragraphen 58a nicht anwenden kann, weil er da zu wenig Grundlage hat. Und das hat er dann auch öfter gesagt, dass er aufgrund dessen dieses Rechtsmittel nicht benutzt hat, sondern die fehlenden Ausweisdokumente, also sich danach nicht widersprochen hat, sondern halt es manchmal nicht ganz vielleicht strukturiert gesagt hat, aber es fand es kam rüber.
Ja, das war auch mein Eindruck. Chrissy hier, genau. Also das war für ihn, glaube ich, einfach der einfachste Weg, das einfachste Rechtsmittel, was er gefunden hat, um die Ausreise zu verhindern, um halt da der Bitte nachzukommen, aber trotzdem im Rechtsrahmen zu bleiben. Also ich glaube, das soweit lässt sich zusammenfassen.
Und das ist ein Rechtsrahmen, der des Häufigeren zur Anwendung kommt, und zwar nicht nur bei Menschen, die irgendwie unter Terrorverdacht stehen, sondern zum Beispiel auch bei Fußball-Hooligans, wenn sie irgendwie zu Auslandsspielen reisen. Da muss man sich dann überlegen, auf welcher Basis kann man denn irgendwie jemanden einreisen bzw. ausreisen lassen. Und dann muss man natürlich auch schon einen rechtlich eindeutigen Grund haben, damit man eben dieser Person nicht ein Grundrecht verwehrt, nämlich die Reisefreiheit. Und danach musste dann, wie gesagt, insgesamt gesucht werden. Das Ding mit dem Ansehensverlust war nicht so ganz klar. Da hat man sich dann gestritten, ob da stand ein Ansehensverlust oder kein Ansehensverlust. Vielleicht braucht man auch nur noch ein zusätzliches K hier und dann hat man hier überhaupt keine schriftlichen Beweise mehr für irgendwas vorliegen. Ja, aber insgesamt war die Aussage, glaube ich, auch sehr kurz, oder? Ja. Man hat ihn teilweise recht schwer verstanden, so von der Mundart her. Er war auch so ein Schnellsprecher und hatte so ein bisschen die Wolldecke im Mund.
Ja, da hatten viele Zeugen heute so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Mikrofon oder auch dem Abstand zum Mikrofon. Also der wurde oft sehr groß gehalten und die demokratische Opposition hatte relativ früh, oder beziehungsweise Benjamin Strasser hat noch eine Weile Fragen gestellt, aber von den Linken und den Grünen hörte die Fragebereitschaft relativ früh auf.
Beziehungsweise Linke haben gar nicht gefragt.
Genau, richtig.
Nicht mal in der ersten Runde.
Genau, ja. Und ich würde dann auch zum zweiten Zeugen kommen wollen. Wie sieht's aus? Ja.
Wenn, es sei denn, es gibt noch Anmerkungen aus dem Publikum. Warte.
Georg hier. Ich fand noch interessant, dass die AfD darauf gedrängt hat, den Polizisten zu überzeugen, dass es eine schlechte Idee war, ihn nicht ins Ausland zu bringen, sondern
Man hätte ihn ja auch über die Grenze schicken lassen können. Man hätte ihn den Weg freimachen können, um einen potenziellen Gefährder außerhalb von Deutschland zu haben. Und da, finde ich, war er sehr konsequent und hat auch sehr gutes Konter gegeben und hat verdeutlicht, dass er hat Folge zu leisten. Und wenn jemand ein Gefährder ist oder wenn sogar einer, wenn jemand mit einer Straftat verfolgt wird, dann kann er den auch nicht aus Deutschland gehen lassen. Und das fand ich sehr konsequent und sehr gut von dem Polizisten dargestellt.
Ja, dass er nicht auf diesen Ball von der AfD drauf eingesprungen ist. Ja, das fand ich auch sehr positiv.
Und das ist auch die Haltung, die die anderen Bundespolizisten in der letzten Sitzung vertreten haben, dass man eben, weil diese Gründe der Nicht-Ausreise vorliegen, ihn auch einfach gar nicht ausreisen lassen darf. Es gab die Auflage, ihn nicht nach Syrien ausreisen zu lassen, damit er nicht zum Foreign Fighter wird. Und es gab eben auch die Gründe, ihn nicht in das europäische Ausland ausreisen zu lassen, weil man eben hier schon einen erkannten Gefährder hatte. Und du hast den Namen von der Frau aus Potsdam noch parat.
Frau Seber?
Genau, Frau Seber hatte sich auch gleich eingangs ihrer Aussage in der letzten Sitzung auch quasi verwehrt, dass diese Darstellung, wie sie heute auch von der AfD wieder kam, nach dem Motto, ja, man hätte ja diesen ausreisewilligen Menschen einfach ausreisen lassen können, dass diese halt überhaupt keine Option war und hatte auch so ein bisschen Medienkritik oder Medienschelte geübt. Dass dieses als Option so in den Raum gestellt worden ist. Ja, aber ich muss sagen, das kam nicht nur von der AfD, auch Fritz Felgentreu von der SPD hat heute nochmal in die Richtung gefragt. Und das ist halt auch die landläufige Meinung, die entstanden ist durch die Untersuchungsausschüsse jetzt der letzten Jahre, dass man eben hier die Möglichkeit hat, vergehen lassen und das scheint der Bundespolizei ganz wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, nee, diese Möglichkeit, die hat es eigentlich überhaupt nicht gegeben von der Erkenntnislage her, die man zur Person des späteren Attentäters gehabt hat.
Was ja eigentlich auch noch mal später die Fragen zu Bilal Ben Ammar noch mal eigentlich weiter, was ja eigentlich genau der gleiche Punkt ist. Also der war ja auch mit sehr vielen Sachverhalten und mit Anklagepunkten und noch nicht mal, bevor alle Asservate von ihm ausgewertet waren, ist die Abschiebung schon vonstatten gegangen. Also da greift ja dieser Punkt eigentlich auch genau.
Genau, also abschieben geht, selber ausreisen lassen geht nicht. Und wenn man dann nach dem Abschieben feststellt, wohin haben wir ihn eigentlich abgeschoben und wer hat eigentlich ein Auge drauf, dann ist das wohl auch nicht so schlimm, als wenn das der mögliche Gefährder dann halt selber entscheidet und einfach selber mal weg ist. Nicht so ganz überzeugend in jeder Hinsicht stringent, aber ja, gibt man sich in dem Punkt halt ein bisschen weniger Mühe. Zeuge 2?
Zeuge 2. Dann befinden wir uns in Kleve. Wir hörten den Sachbearbeiter Herrn Kanders aus dem Ausländeramt in Kleve. Und seit 2013 arbeitet er in der Ausländerbehörde Kleve und seine Fachbereiche in dem Fall sind Kriminalität und Extremismus. Und er sagte, dass er das erste Mal mit dem späteren Attentäter im Oktober 2015 zu tun hatte, dahingehend, dass er in Akten hinterlegt las, dass es sich nicht um einen Ägypter handeln kann, weil der Akzent nicht Ägypten zuzuordnen ist und dass es sich um einen Tunesier handelt.
Ja, und der Kreisoberinspektor, also mir ist er so von der Person her aufgefallen, schon in diesem ersten Moment, wo er halt sagt, er ist 34, weil er sah halt eben mal krass aus wie 43. Das mag vielleicht der Anzug sein, aber auch sein insgesamt gezeigtes Verhalten. Das muss man, glaube ich, wirklich hier auch mal deutlich machen. Seine Sprache war wirklich sehr distanziert, sehr, ja, wie man sich das bei einem preußischen Verwaltungsbeamten vorstellt. Er wirkte teilweise sehr technisch, also für mich deutete das, also ich müsste ihn privat kennen, um zu sagen, ob er jetzt irgendwie von seinem Wesen abgewichen ist oder ob das jetzt einfach eine sehr intensiv mit seinem Anwalt vorbereitete Aussage gewesen ist. Er war nämlich auch einer der wenigen Zeugen, die wir jetzt hier im Ausschuss haben und wir haben jetzt so knappe 100 irgendwie gehört in den letzten Jahren, der mit dem Rechtsbeistand erschienen ist. Das fiel also auch schon mal auf. Insofern kann die Art, die wir jetzt gesehen haben und die der Ausschussvorsitzende Herr Gröler auch gelobt hat am Ende der Aussage, dass es sehr konstruktiv, sehr zielgerichtet gewesen sei. Kann natürlich auch ein Indiz dafür sein, dass man einfach hier eine Aussage sehr, sehr intensiv vorbereitet hat und er wirklich immer sehr punktgenau Informationen abgeliefert hat und nur das gesagt hat, was er bereit ist zu sagen. Er hatte ein detailliertes Eingangsstatement mit detaillierten Angaben, zu welchem Zeitpunkt ihm welche Personalien bekannt gewesen sind, zumal er den späteren Attentäter zunächst unter dem Namen Mohammed Hassa gekannt hat und wenige Monate später oder 10 Monate später ungefähr kam dann eine neue Personalie hinzu, dann gab es auf einmal die Erkenntnis durch die Stadt Oberhausen, dass unter dem Pseudonym El-Masri eine identische Person existiert und dann wurden eben die Personalien zusammengefügt. Und interessant war eben für Herrn Kanders, dass er relativ früh dann auch mit Sicherheitsbehörden Kontakt hatte, mit der SIKO-Sicherheitskonferenz in NRW, mit dem Staatsschutz in Krefeld und ich glaube, das LKA NRW war auch dabei. Und man hat ihm wohl auf mehreren Ebenen signalisiert, holla die Waldfee, dieser Herr, der, mit dem du da so agierst, der hat es in sich und da müssen wir vorsichtig sein, den beobachten wir gerade. Und jetzt teile ihm das aber auch nicht so mit, nicht, dass der uns noch verschütt geht.
Ja, das fand ich eine ganz interessante Information, wo ich irgendwie gar nicht weiß, wie ich das einordnen soll, weil er sagte, dass er in der Akte, die er über den späteren Attentäter geführt hat, geschrieben hat, dass er da berichtete im Ausschuss, dass er da einige Informationen vorenthalten hat der Akte, weil ihm bewusst war, dass sich Ausländer in Deutschland das Recht haben auf Akteneinsicht und dass je nachdem, was er über den Vermutungen über den späteren Attentäter darin vermerkt hätte, der spätere Attentäter hätte lesen können und dadurch ihm klar gewesen wäre, wie er eingeschätzt wird. Und das fand ich eigentlich eine komische Erklärung oder Herleitung, dass man irgendwas in Akten nicht festhält. Also das habe ich so noch nie von einem Zeugen gehört.
Ja, es ist halt die Frage, wie arbeiten die Damen und Herren auf den Ausländerbehörden mit solchen Informationen? Und wenn eben in der entsprechenden Personenakte diese Informationen nicht festgehalten werden kann, wie soll denn der nächste Bearbeiter davon Kenntnis erlangen? Ja, es ist logisch begründet. Es gibt mit Sicherheit ein Akteneinsichtsrecht, was eine Person, die den Antrag gestellt hat, mit Sicherheit nicht selber ausübt, sondern mit Sicherheit dann eher über einen Anwalt, der in der Lage ist, sich auch im deutschen Rechtssystem zu bewegen, ausüben wird. Und so ein Anwalt stößt dann mit Sicherheit auch sehr schnell auf so eine Information. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Indiz dafür war, dass das gesamte System nicht in der Lage gewesen ist, solche sicherheitsrelevanten Informationen aufzunehmen und abzubilden. Aber das ist halt auch ein ziemlich deutlich erkennbarer logischer Bruch. Aber du hast eine Anmerkung.
Ja, Chrissy doch mal hier, genau. Andersrum haben Sie die Information, dass man mit ihm, wie hieß es, unauffällig verfahren soll, an die nachgelagerte Behörde weitergegeben, Herr. Also das heißt, die Informationen waren schon da, bald in den Köpfen der Menschen. Nicht in den Akten entsprechend, aber genau, dass man unauffällig mit ihm verfahren soll. Und das scheint auch geklappt zu haben, denn er konnte seine Sozialleistungen ja abrufen, ohne dass er gemerkt hat, dass er da besonders beobachtet wird. Scheint es zumindest im Nachhinein zu sein.
Ja, und dieser Weg ist aber auch nicht offengelegt worden. Also es ist nicht klar, ob Herr Kanders immer der ein und einzige Bearbeiter gewesen ist für den Fall und ob man diesen Fall bei ihm gelassen hat und so eben sichergestellt war, dass niemand anderes diese Information erhalten muss und dass das nur von Herrn Kanders geheim gehalten wird oder ob man da irgendwie einen anderen Weg gefunden hat. Auf jeden Fall höchst problematisch. Mich hat bei Herrn Kanders auch immer irritiert, dass er per se vom der Ausländer gesprochen hat. Das wirkte ziemlich gruselig, auch so andere Äußerungen, die er in seiner extrem sachlichen, überbetont sachlichen Art da wiedergegeben hat. Das ist jemand, der entscheidet über Asyl, er entscheidet über Menschen und der Gedanke, der hat mich wirklich im Laufe der Aussage wirklich gegruselt und mehr oder weniger getroffen.
Kommen wir zum letzten Zeugen.
Wenn es aus der Runde keine Anmerkungen mehr gibt? Nee? Ja?
Der Zeuge wurde auch gefragt zur Einschätzung, wie gefährlich er ihn denn halte, den späteren Attentäter. Und der Zeuge hat dann anfangs noch gesagt, dass er sich das platt gesagt zusammengereimt hat, dass er wohl gefährlich ist, weil der Zeuge auch mit dem Verfassungsschutz in Kontakt war. Daraufhin wurde der Zeuge dann auch später weiter gefragt, ob er dann nicht noch mehr hätte machen können und noch mehr zu melden. Dann hat der Zeuge erwidert, dass der spätere Attentäter sich im Gegenteil sogar unauffälliger verhalten hat, weil er zu den Pflicht, nicht Veranstaltungen, aber den Pflichttreffen erschienen ist und sich dann auch so verhalten hat und mitgewirkt hat an den Maßnahmen und Regularien.
Und da ist halt die Frage, warum hat das so stattgefunden? Hat er selber irgendwie am Verhalten des Bearbeiters gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist? Ja? Oder ist er in irgendeiner Art und Weise informiert worden? Aber darüber gibt es ja immer noch keine Hinweise. Das wird immer mal in den Raum gestellt, dass er irgendwie Unterstützung gehabt hat. Belegbar ist diesbezüglich derzeit überhaupt noch gar nichts. Und ich glaube, das ist dann soweit alles zum Herrn Kreisoberinspektor Kanders aus der Ausländerbehörde des Kreises Kleve. Und dann kommen wir zum spannendsten Zeugen des Tages, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall zum Geheimdienst.
Ja, zum Geheimdienst, zu C.H., dem leitenden Regierungsdirektor beim BND. Und das war definitiv ein Zeuge, der große Schwierigkeiten mit dem Mikrofon hatte. Also ich fand es auch total interessant, je nachdem, wer so die Frage stellt, dass wirklich er weiter wegging vom Mikrofon und dann auch je nachdem, wenn es relevante, interessante Fragen waren, die in Bereiche eindrangen, in denen er nicht, zu denen er sich nicht gerne äußern wollte, dass er auch dann sehr gerne anfing, irgendwie so zu wedeln mit den Händen. Das war sehr interessant. Aber ja, ist eigentlich ja nur menschlich. Der Zeuge ist seit 30 Jahren Leiter der Regierungsdirektion des BND und das fand ich schon, 30 Jahre, das ist schon mal eine Ansage.
30 Jahre beim BND.
30 Jahre beim BND, genau, und jetzt eben Leiter der, genau, richtig, gute Anmerkung. Jetzt 2016 hat er den Arbeitsbereich aufgebaut, in dem er jetzt auch noch tätig ist und ist für Hinweise aus dem Ausland zuständig und sagte, dass sie mit dem späteren Attentäter eigentlich nicht relevant zu tun hatten, weil natürlich aus der Funktion des BND raus natürlich nur, ist natürlich eben für Deutsche im Ausland zuständig. Das heißt also, dass die ersten Hinweise, die sie zum späteren Attentäter bekommen haben, vom Inland kamen. Und er sagte, dass sie mit dem späteren Attentäter nur in einem Komplex mit libyschen Nummern zu tun hatten und durch Infos, die aus Marokko kamen. Und betonte immer wieder zu dem Zeitpunkt, also so vor dem Anschlag, hatten wir gar nicht so sonderlich viel mit dem Nennenswert zu tun.
Und das war wieder so ein Zeuge, der uns deutlich gemacht hat, wie komisch dieser Geheimdienstsprech ist. Also er war jetzt nicht in der Lage, sich zu positionieren, ob es ein reiner Polizeifall gewesen sei. Da fing er dann an, ja, was ist denn schon ein reiner Polizeifall? Irgendwo sind ja immer Informationen von Diensten dabei und schränkte dann aber auch gleich wieder ein. Aber so viele Informationen waren es dann doch nicht, also vielleicht doch ein reiner Polizeifall. Da war wieder Sprache dabei, in mannigfaltige Richtungen gebeugt und gebogen zu werden, um nicht zu sagen, na, wir hatten doch irgendwie unsere Finger drin. Er hat das relativ schlüssig dargelegt, dass es zu den libyschen oder wie häufig er angeblich mit diesen libyschen Telefonnummern gearbeitet hat und dass die zwar über den späteren Attentäter zum BND gekommen wären, dass aber die Hintergrundüberprüfung der libyschen Telefonnummern keine weiteren Erkenntnisse geliefert hätte und auch nicht im Zusammenhang mit Luftschlägen der USA in Libyen im Januar 2017 gestanden hätte. Also da war erkennbar eine Richtung da, wo man sagte, nee, also so viel haben wir mit ihm nicht zu tun gehabt. Und er sagte auch, ja, er hatte ihn nicht auf dem Schirm, als das Attentat dann passiert ist. Und ihm kam im Laufe der ersten Tage der Name auch nicht in den Sinn. Erst als die Büma gefunden worden ist und als der Name dann in die Fahndung ging, ab da wäre ihm dann auch bewusst gewesen, mit welchem Attentäter oder potenziellen Attentäter es da zu tun gehabt hat. Und da hätte er sich dann auch erinnert, dass der Name irgendwie schon öfter mal Programm gewesen ist. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Obleute zum relevanten Teil des Abends gekommen sind, nämlich zu den Videos. Und da ging es dann aber auch gleich rund.
Ja, da sagte er schon mal gleich zu Beginn, also die haben wir nach der Tat zugespielt bekommen. Und sagte auch ziemlich klar, dass sie sehr früh erkannt haben, dass diese Videos nicht ermittlungsrelevant sind. Und so eine Aussage ist natürlich irgendwie, ja, wenn man gar nicht so richtig mit der Person gar nicht so richtig zu tun gehabt hat, so schnell erörtern zu können, dass das nicht ermittlungsrelevant ist, ist irgendwie sehr, weiß ich nicht, vorschnell vielleicht.
Ja, und vor allen Dingen, es ist ja auch angesichts des Inhaltes der Videos nicht erklärbar, warum man diese Videos nicht als ermittlungsrelevant ansieht. Ja. Er hatte sich an einer Stelle darauf bezogen, ja, das, was in dem einen Video drin war, das hatten wir ja in einem anderen Video schon und versuchte da quasi ein fünftes Video mit reinzuziehen, was irgendwie vorher schon vorgelegen hat. War schwierig, also er versuchte da irgendwie die Kuh vom Eis zu kriegen und ist dann auch damit konfrontiert worden, wie man es denn als nicht relevant ansehen kann, wenn es ein Video gibt, was die Einfahrt des LKWs zeigt oder den Einfahrtweg, den der LKW dann später genommen hat, zeigt, was die Strecke zeigt, die der LKW später zurückgelegt hat und was einen möglichen Ausfahrtweg benennt, den aber der LKW damals dann nicht mehr erreicht hat. Das war schwierig zu erklären. Das hat er meiner Ansicht nach auch nicht rund bekommen und konnte sich dann auch darauf berufen, dass viele der Inhalte eigentlich eingestuft sind und nur in nicht öffentlicher bzw. geheimer Sitzung behandelt werden dürfen. Aber du hast eine Anmerkung.
Genau, er hatte gesagt, Thorsten hier nochmal, dass er als nicht ermittlungsrelevant eingestuft hat für den aktuellen Kontext. Das heißt, es war nach dem Anschlag. Und er hat andere Daten, die er bekommen hat, für diesen Zeitpunkt höher priorisiert, zum Beispiel Hintergründe zu anderen Personen. Deswegen ist es kontextrelevant dort.
Ja, und da ging dann aber auch jemand dazwischen, also Martina Renner ging auch dazwischen oder kam es aus den Reihen der Grünen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kam der Hinweis, dass ein immer noch als möglicher Mittäter im Raum stehender Bilal Ben Ammar ja auch ähnliche Fotos auf seinem Handy gehabt hat und dass eben auch die Herkunft der Videos ja deutlich ungeklärt ist.
Ja, aber das Erstaunliche ist ja auch, es ging auch bei den Videos auch darum, in der Cloud, in der Videos vom Tatort gesammelt werden, dass auf ein Video gestoßen wurde, es hat sich um dasselbe Video gehandelt, was von zwei Geräten hochgeladen worden ist auf diese Cloud. Und die Frage eben ist, wie das sein kann, dass eben auf zwei Endgeräten sich das gleiche Video befunden hat. Und da sagt er dann, da fand ich immer so eigentlich erstaunlich, dass es, wenn es so ein Sachbereich war, also das ist ja nicht irrelevant, also dass man sich irgendwie so ein Video halt austauscht oder so, dass man da eben schon Mittäterschaft oder Mitwisserschaft vermuten kann, dass dann sofort der Satz kommt, naja, ich bin ja kein Techniker. So, Achtung, jetzt wird es interessant. Nee, ich bin ja kein Techniker, deswegen sage ich dazu einfach nichts. Aber sagte, dass er sich aber bei Kollegen Rat gesucht hätte, wie es sich damit verhalten würde. Und die hätten gesagt, ja, diese Timestamps, die bei so Videos hinterlegt sind, wann da irgendwelche Uploads stattfinden, das sei ein bisschen nicht so ganz, könnte man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen und das sei so ein bisschen, also da sollte man sich jetzt keine Theorien drauf setzen und ja, keine Theorien draufsetzen.
Okay, ich gebe nochmal gerade rüber ins Publikum.
Ich glaube, das Relevante, was Stella gerade unterschlagen hat, ist, dass die Videos auch noch unterschiedliche Timestamps hatten. Also ja, das eine Video ist früher erstellt worden als das gleiche andere Video.
Genau, und das war auch der Moment, wo unten Nervosität aufkam. Wir haben nämlich
geringfügig, ja.
Wir haben zwei inhaltlich gleiche Videos und es geht hier konkret um das Created-Datum, was individuell ist und was jeweils auf dem Gerät, wo dieses Video entsteht, gesetzt wird. Und dann gibt es eben ein Created-Datum, ich hoffe, ich habe das richtig mitgeplottet, was einmal auf 20.21 Uhr hindeutet und ein anderes Created-Datum, was auf 21.09 Uhr hindeutet. Und das ist jetzt nicht eine Standardverschiebung, wo man sagt, ja gut, da liegt jetzt ziemlich genau eine Stunde dazwischen. Das wäre schon mal so eine Erklärung, dass da einfach eine andere Zeitzone drin ist. Das sind so Pi mal Daumen 45 Minuten. Und da wird es halt schon schwierig, bei durchautomatisierten Handys zu erklären, wie eben zwei Videos mit identischem Inhalt zu unterschiedlichen Zeiten entstehen. Und das war auch dem Innenministerium und der Bundesregierung sichtlich unangenehm. Martina Renner hat das ganz öffentlich zitiert. Ich habe es dementsprechend auch gleich weiter getwittert. Auch die Publikumsrunde hier hat es ja ganz deutlich wahrgenommen. Insofern, das ist raus, das ist öffentlich, das könnt ihr nicht wieder zurückholen. Das versendet sich auch nicht, weil man Podcasts immer wieder anhören kann, im Gegensatz zu Radio, das muss man extra aufnehmen. Diese Diskussion, die fand halt statt. Martina Renner sagte, nein, das ist in der geringsten Einstufung, Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, das dürfen wir als Parlamentarier hier besprechen. Und das sah dann die Bundesregierung anders und da war der Zug aber auch schon abgefahren, weil das Thema mitten in der Diskussion gewesen ist. Und ja, jetzt muss eben, es muss deutlich geklärt werden, nicht nur, wann diese Videos an welchen Dienst gegangen sind. Da hat man mittlerweile halbwegs eine Klarheit, auch wenn man nicht sagt, von welchem ausländischen Dienst die Videos kommen. Es muss geklärt werden, was sind die technischen Hintergründe und da ist ganz offensichtlich ein sehr relevanter Punkt angesprochen worden, angesichts der unten im Saal ausbrechenden Panik, die man ja so sehen konnte.
Was aber auch geklärt werden muss, ist der Zeitpunkt, an dem der spätere Attentäter an seine Waffe gelangt ist. Und
die man ja auch in einem der Videos sieht.
Genau, richtig. Und dann wurde der Zeuge befragt, zu welchem Zeitpunkt, also von wann, was der früheste Zeitpunkt ist, von dem der Zeuge weiß, dass der spätere Attentäter eine Waffe erlangt hat. Und er sagte, das wäre Oktober 2016 gewesen. Das sei das erste Video, wo man den Attentäter mit einer Waffe hantieren sieht. Und daraus stieß er, davor wisse er das nicht. Aber das ist natürlich auch immer zu sagen, das heißt, kann ja nicht sein. Also keiner weiß, ob er die Waffe nicht schon vorher hatte.
Genau, die Frage war, wann der Attentäter frühestens oder spätestens im Besitz der Waffe war und dann wurde das Video genannt, wo er mit der Waffe rumhantierte. Was dann aber untergegangen ist, auch bei den Parlamentariern, dass der Zeuge gesagt hat, dass die Waffe im Video nicht die Tatwaffe ist. Das wurde dann später leider ihm zu Lasten gelegt, aber er hat es eigentlich klar gesagt.
Ja, wäre meine gleiche Aussage gewesen an der Stelle.
Ja, also ihr seht, sobald der BND reinkommt, wird es einerseits spannend, auch wenn man bei dem Zeugen heute über weite Strecken so meiner Meinung nach nicht den Eindruck hatte, als käme da noch was Relevantes. Aber so gegen Ende, die Fragen, die Martina Renner dann noch brachte, die waren dann doch wieder sehr, sehr spannend.
Aber Sie hatten jetzt die Information, dass der spätere Attentäter die Waffe höchstwahrscheinlich in der Schweiz verkauft bekommen hat. Und da war dann die Frage, weil der spätere Attentäter über die Schweiz nach Deutschland gekommen ist, ob er nicht vielleicht mal zu seiner Einreise diese Waffe schon gehabt hat.
Meines. Also hochgradig kompliziert, vor allen Dingen, weil man sich ja sicher ist, dass der spätere Attentäter die Deutschland quasi nicht mehr verlassen hat nach 2015, nach der Ankunft. Man hat ihn ja auch zwischenzeitlich geortet, nämlich wenige Wochen vor dem Anschlag im November. Aber auch hier gab es seltsame Aussagen vom BND-Zeugen, der uns dann, ohne jetzt technisch genauer qualifiziert gewesen zu sein, angab, sagte, ja, ach, das mit der Ortung, das ist ja dann doch nicht so ganz ortsgenau und nicht so zeitgenau und ich weiß nicht, das war schon Chris, du...
Ja, also das war im Wesentlichen seine Aussage. Die Ortung war irgendwie zeitlich und örtlich nicht genau. Und ja, also mir fällt schwer, mir das vorzustellen und auch was er damit sagen möchte. Da wäre es mal spannend, mal den Techniker zu hören aus seiner Abteilung, den er immer befragt.
Er hat mehrere Leute befragt, die er sieht.
Genau, also wir orten sie, aber wir wissen dann immer noch nicht so genau, wann sie wo gewesen sind.
Aber
also,
was ich auch eine sehr... ja, blindes Huhn-Frage aus der AfD fand, wie sie denn zu der Einzeltäter-These stehen. Und der sagte eigentlich schon, dass er sagen würde, dass er ihn für einen inspirierten oder ja, einen inspirierten Einzeltäter hielt. Und dann auf den Komplex, als es um die Videos ging und dann gesagt wurde, ja, die Videos, die fanden wir gar nicht so ermittlungsrelevant, die waren eher nachrangig prioritär. Dann natürlich folgerichtig die Frage kam, wenn das nachrangig ist, was war denn so prioritär? Und dann sagt er, ja, also zum Beispiel, wer ist Momo 1 und wo steckt diese Person? Und ja, das BKA hat uns Daten geschickt, die wir überprüft haben und in unsere Erfassung gegeben haben. Und ja, und dann mussten wir natürlich auch noch die Infos über die Hintermänner rauskriegen. Und ich dachte in dem Moment mal, die Hintermänner von einem Einzeltäter? ja.
Georg, hier nochmal eine kleine Ergänzung zu dem inspirierten Einzeltäter. Er hat sogar gesagt, frustrierten Einzeltäter.
Ja, richtig.
Und hat sich dann aber wirklich auf das Netzwerk bezogen und gesagt, ja, nein, wir haben keine Online- Studien gemacht, das online interessiert uns nicht, und dann später aber ist er auf das Facebook-Profil von dem Pakistani eingegangen, der zuerst ja, verdächtigt wurde. Und es gab so viele Methoden des, ja, des Zeugen über den BND, die widersprüchlich waren, wo ich nicht genau gewusst habe, okay, nutzt der BND Online-Material, nutzt er nur die Zeugen, die er im Ausland hat? Also sie haben immer betont, wir beziehen uns grundsätzlich auf die Quellen, die wir im Ausland haben, und kriegen Informationen von ausländischen Agenturen bezüglich Gefährder an uns geliefert. Und dann gab es aber doch wieder den Widerspruch, wie gesagt, mit dem, ja, das passte nicht zu seinem Facebook-Profil und viele Sachen, wo ich das Gefühl hatte, das ist alles, da sind die Informationen einfach nicht dicht oder das passt einfach nicht zusammen. Das war mein großes Gefühl.
Wir haben heute auch mannigfaltige Optionen kennengelernt, Einzeltäter zu attributieren und aufzuladen. Also wir haben den inspirierten Einzeltäter, wir haben den gegebenenfalls angeleiteten Täter, Einzeltäter. Man ginge nicht von einem beauftragten Einzeltäter aus, aber man könne das auch nicht sicher ausschließen. Es war so dieses, ich habe es auch vertwittert, dieser typische Brainfuck, den die Geheimdienste schon in mehrerlei Hinsicht immer wieder mit Sprache angestellt haben. Also ein reiner Polizeifall, das ist ein reiner Polizeifall, wenn das Herr Maaßen sagt, und dann ist irgendwie doch ganz viel Verfassungsschutz, BND, andere Dienste mit beteiligt. Ein Einzeltäter, da muss man ganz stark differenzieren mit diesem Hintergrund und so. Und dann hatten wir auch diesen Begriff des Umfeldes, ja, ob denn im Umfeld einer Person irgendwie andere Vertrauenspersonen gewesen sind. Ja, nee, also da müsste man ja sich über den Umfeldbegriff nochmal austauschen, ob jetzt das nachrichtendienstliche Umfeld, das konkrete Umfeld gemeint ist. Also ich weiß nicht, wie die Geheimdienstler das morgens machen. Oder auch abends, wenn sie da aus ihrer Dienststelle rausgehen. Ja? Lassen die Sprache in der Dienststelle? Fallen denen die Dinge dann wieder ganz anders ein? Keine Ahnung.
Ich hatte auch den Eindruck, also gerade zu diesen späteren Gesprächen hin, wo es dann halt um diese Verdrehung auch so ein bisschen gegen der Sprache, da waren alle schon ziemlich müde. Da haben auch teilweise dann unsere Parlamentarier Fragen gestellt, die nicht mehr so richtig scharf waren. Er hat ein bisschen unscharf darauf geantwortet, und dann haben sie eine Diskussion darüber gestartet, dass sie gerade aneinander vorbeireden, und haben es nicht gemerkt, war mein Eindruck, zumindest zeitweise. Kann ich total verstehen, ist total menschlich. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch aufgehört, mein Protokoll mitzuschreiben. Aber ja, es ist halt schade, dass in dem Moment da dann kein Erkenntnisgewinn mehr passiert, wo vielleicht noch eine Chance gewesen wäre, was rauszuholen.
Ja, wie war der schöne Satz von Herrn Kröler? Der Rechtsbeistand hat kein Recht auf einen Diskurs mit einem Abgeordneten. Ja, das war sehr interessant.
Ja, wir haben ja Herrn Eisenberg heute wieder da gehabt, weil es ja ein BND-Zeuge war. Und wer das aus dem Podcast technische Aufklärung kennt.
Das so ist falsch. Ein Rechtsbeistand, mit dem man Diskurse haben kann, ja?
Oh Johnny.
Ich fand noch die Frage ganz interessant. Einmal gibt es natürlich immer die Frage, wann haben Sie von dem Anschlag gehört? Wo waren Sie, als Sie von dem Anschlag gehört haben? Ab wann haben Sie vermutet, wer das sein könnte? Und da blieb er natürlich weiter diffus, weil er hatte sich ja da auf den Standpunkt gestellt, dass der BND den späteren Attentäter nicht auf dem Schirm hat. Aber der Attentäter war ja nach dem Anschlag einige Tage vom Radar verschwunden und dann wurde er befragt, ab wann denn der BND den irgendwie auf dem Schirm hatte. Und da sagte er, ja, ab dem 21.12. wussten wir, dass der im Ausland ist. Also wo genau im Ausland ist, wurde auch so halbe Weltkarte irgendwie. Und da sagte aber Konstantin von Notz, das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, am 21.12. wussten Sie, dass der im Ausland ist, weil das BKA hat den noch in Berlin gesucht. Und dann sagte er so, ja, vielleicht war es auch der 22.12., also auf jeden Fall haben wir eine Maßnahme zur Lokalisierung dann gemacht. Aber also, ja, spätestens am 22., aber vielleicht am 21. Und da war dann auch die Frage, wieso kommuniziert dann der BND, wenn er weiß, wo der ist, nicht mit den zuständigen Behörden in Deutschland und sagt irgendwie mal so eine Ortsangabe des Täters.
Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Herr C.H. wusste ja auch eingangs dieser Fluchtdiskussion auch nicht, ob er überhaupt was wissen durfte, weil er konnte nicht mehr differenzieren, was ihm an anderer Stelle auch passiert ist, welchen Teil der Informationen er möglicherweise von einem ausländischen Nachrichtendienst hatte und deswegen nicht drüber reden durfte und welcher irgendwie BND-intern war und deswegen ja blieb die Fluchtroute irgendwie so im Dunkeln. Ja, er ist über Euskirchen, war das, glaube ich?
Lingen, ich weiß es nicht.
Dann nach Frankreich und nach Italien. Also er hätte auch gleich sagen können, er ist irgendwo in den Westen Europas, über den Westen Europas, in den Süden Europas gegangen. Es war
Niederrhein.
Über Niederrhein, ja, genau. Emmerich.
Dürfen nicht sagen, was es ist? Niederrhein.
Also es war abstrus und es hat, glaube ich, nicht nur auf uns abstrus gewirkt, die wir da häufig sind. Auch noch eine gute Überleitung, jetzt nämlich nochmal nach dem Gesamteindruck von so einem Ausschusstag zu fragen.
Ja, Chris fängt an. Ich fand die ersten beiden Zeugen durchaus produktiv. Ich hatte den Eindruck, dass sie beide durchaus was beitragen wollten. Zeuge 1 hatte halt nur ein relativ kleines Fenster, wo er beitragen konnte. Deswegen waren wir damit auch schnell durch. Bei unserem Geheimdienstler war ich mir nicht so ganz sicher. Also er hat anfangs durchaus motiviert gewirkt, beizutragen, hat dann aber ganz schnell immer wieder Ausflüchte gesucht oder halt umschrieben und irgendwie so Halbantworten gegeben, war zumindest mein Eindruck. Ja, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, was ich da von ihm halten soll, aber es ist vielleicht auch Teil des Typus des Geheimdienstlers.
Georg hier, ich hatte bei den ersten beiden Zeugen den Eindruck, dass unsere Regierung so ein bisschen die Schuldigen sucht bei Polizei und bei der Ausländerbehörde und auch Fragen gestellt, die ich sehr kritisch fand, anstatt die Prozesse zu verstehen, eher auf die Meinung und auch sehr viel spekulative Fragen gestellt hat. Was wäre, wenn sie es anders gemacht hätten oder was wäre, wenn sie die Information vorher gehabt hätten? Hätten sie dann anders reagiert? Und das sind Fragen für mich, die gehören nicht in den Untersuchungsausschuss. Das sind alles Spekulationen, das sind keine Fakten und keine Aussagen. Daraus kann ich nichts ableiten. Und die Fragen wurden mehrmals gestellt. Der letzte Zeuge war für mich auch mit Abstand der interessanteste, weil man mal gesehen hat und mal wirklich als interessierter Bürger gehört hat, was wie der BND in so einer Situation vorgeht und was, also auch wenn sie es nur wirklich beschränkt machen können und nur Aussagen treffen können über öffentlich zugängliche Informationen, hat man doch ein bisschen Einblick bekommen über den Zwiespalt im BND, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Und wie mit wie auch die einzelnen Ministerien da verwickelt sind, wie die Absprachen unter den einzelnen Kollegen sind, das wurde noch nicht gesagt. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist, aber es musste eine Absprache geben zwischen dem Zeugen und seinen Kollegen, und die Kollegen sind dann zu anderen Ministerien gerannt und zu anderen Institutionen, und es war ein riesengroßes Durcheinander, und das war sehr interessant zu sehen und zu beobachten.
Das Ministerienballett, was da angesprochen war, das war dann hervorgerufen dadurch, dass es eine sehr konkrete Nachfrage zu einer Person gab und der Zeuge nicht wusste, ob er da Auskunft geben kann. Und ich glaube, wenn ich die Route richtig konstruiere, dann ging der Zeuge erst zum BND, dann ging der BND rüber zum Innenministerium bzw. zum Justizministerium, dann war irgendwie auch das Kanzleramt auf den Beinen.
Assistenten?
Die Assistenten auch, und am Ende saßen dann wieder alle an ihren Plätzen und
Müssen wir nachreichen.
Reise nach Jerusalem, beziehungsweise wir unterhalten uns dann doch erst in nicht öffentlicher Sitzung.
Genau, das war noch der lustige Fall, dass der Zeuge der Einzige war, der den Namen kannte, und alle anderen dann achselzuckend, schulterzuckend da saßen und so. Nee, keine Ahnung.
Und spannend war auch, dass es heute noch einen Aktenvorhalt gab, oder wie Stella sagte, ja, da sind die Erdmännchen heute mal wieder, das ist wieder eine Erdmännchenrunde. Aus Kreisen der FDP wurde halt verdeckt unter der Zuschauertribüne eine Akte vorgehalten. Und wenn ihr dachtet, das E-Mail-Ausdrucken schon wirklich, wirklich daneben ist. Nein, es werden sogar Videos ausgedruckt und sind dann in gedruckten Akten zu sehen. Daumenkino, aber nein, das waren Einzelbilder, die da irgendwie zu sehen waren. Wir konnten von da oben natürlich keine Details erkennen aus der geheimen Akte. Also es wird immer noch ein tierisches Gewese um die Herkunft der Videos gemacht, und da habe ich heute auch meinem Ärger wieder auf Twitter ein bisschen Luft gemacht und habe gesagt, die NSA oder das FBI mögen doch bitte endlich eingestehen, dass die Videos eigentlich nur von ihnen sein können, wegen den technischen Möglichkeiten. Man sagt immer noch, nein, ausländischer Nachrichtendienst, wir dürfen da überhaupt nicht drüber reden.
Also die dürfen sogar so weit nicht darüber reden. Die Opposition fragte dann auch zum Nachtatgeschehen, welche ausländischen Nachrichtendienste befragt wurden zum Attentäter, und dann kam so, das ist irgendwie ermittlungstechnisch, Quellenschutz, Schutz der Arbeitsmechanismen der Geheimdienste, das können nicht genannt werden und auch nicht mal welche Länder, also nicht nur welche Geheimdienste, sondern noch nicht mal in welchen Ländern nachgefragt wurde, und nach einigem Hin und Her und auch wieder aus Meldungen aus der zweiten Reihe wurde dann gesagt, ja gut, wir haben ein Land befragt. Und das war wirklich das Maximum, was da als Antwort rauszuholen war.
Ja, und wahrscheinlich wird es Frankreich gewesen sein, weil die ja den besten Zugriff auf Daten von Google haben, weil Google ja bekanntlich in, naja, ich weiß es auch nicht. Achso, war keine Wortmeldung, oh, schade. Also es ist abstrus, es steht, dieser Elefant ist im Raum. Der ist deutlich erkennbar, steht jedes Mal da und steht auf drei Beinen. Also es ist irgendeine Drei-Beinen-Organisation, und niemand will sie benennen, weil das ist ja Geheimdienst.
Dann finde ich aber an der Stelle immer noch sehr spannend, dass sie dann intern bei der Weitergabe von dem einen zum anderen Dienst vergessen haben, die Info dran zu hängen, dass man das doch bitte nicht weitergeben soll, weil es doch geheim ist und das auch nicht für Strafverfolgung genutzt werden darf. Und dann muss man das irgendwie nochmal nachreichen. Also das der gute auch irgendwie nicht schlüssig.
Ja, der Disclaimer.
Ja gut, aber vielleicht haben wir auch ein ganz falsches Verständnis von Geheimdiensten, weil unser Verständnis bei Einzeltäter und bei Umfeld, das passt ja auch schon nicht so richtig. Und wer weiß, was da bei Geheimdiensten dann, schwierige Thematik, der wir uns hier regelmäßig im Podcast widmen. Aber so der Gesamteindruck, der jetzt vom Tag bleibt, für dich war es ja jetzt schon die zweite Sitzung, die du dir hier gegeben hast. Gibt ein Fleißbienchen oder Sternchen, was vergeben war, egal. Was nimmst du jetzt mit, nachdem du ja jetzt zwei Sitzungen hast, die du so ein bisschen miteinander vergleichen kannst?
Ist auf jeden Fall ähnlich. Der BND-Zeuge war neu für mich. Was leider sich auch gedoppelt hat, war, dass beim ersten und zweiten Zeugen besonders klar wurde, dass unnötig Zeit verschenkt wurde und Fragen doppelt, dreifach und vierfach gestellt wurden. Also beim ersten Zeugen, Georg und ich haben uns so kurz zugenickt und gesagt, der hätte eine halbe Stunde früher aufhören können, vielleicht sogar eine Dreiviertelstunde. Beim zweiten Zeugen hatte ich den gleichen Eindruck. Da wurde viel erklärt. Er hat fünfmal gesagt, dass er nach Vorschrift gehandelt hat, wie die Vorschriften aussehen, und das nochmal erklärt. Und das war etwas zäh, weil die Parteien sich nicht, also die Abgeordneten sich nicht gegenseitig zugehört haben, beziehungsweise zur Fragezeit.
Wobei, da muss ich einhaken, das kann zwei Gründe haben. Es kann natürlich einerseits das sein, was wir auch immer so ein bisschen argwöhnen. Man will irgendwie die Zeit strecken und will irgendwie den Tag in die Länge ziehen, um sich dann hinterher nicht so sehr mit dem BND-Zeugen zu befassen. Der andere Grund, der aber in Teilen auch sehr wahrscheinlich ist, man möchte so einem Zeugen auch die Möglichkeit geben, sich in Widersprüche zu verstricken. Und weil man eben hinterher das Wortprotokoll hat. Jeder hat das Recht auf Widersprüche. Und weil man hinterher eben auch das Wortprotokoll hat, kann man auch sehr deutlich übereinander legen, wenn eine Frage dreimal gestellt wird, ob eventuell wortidentische Antworten kommen. Und wortidentische Antworten sind ein gutes Zeichen dafür, dass man eventuell auswendig gelernt hat und immer wieder dasselbe abspult. Und es ist natürlich auch, wenn die Frage sich wiederholt, eine Einladung, sich in Widersprüche zu verstricken. Und das darf man bei den Ob-Leuten auch nicht vergessen. Es mag zwar außen dran stehen, bei Irene Michalitsch Polizistin, da würde man jetzt noch am ehesten sagen, das ist da eventuell taktisches Kalkül. Aber ich hatte ein Interview mit Martina Renner, die mir eben ihren Einstieg in die Untersuchungsausschusswelt beschrieben hat, den sie in Thüringen beim NSU-Untersuchungsausschuss gehabt hat, und die auch beschrieben hat, dass eben zu Anfang dieser Untersuchungsausschussarbeit sie sich hat schulen lassen, was so Dinge angeht wie Fragestellungen und was bei manchen Fragestellungen dann so wirkt wie, boah, das ist jetzt aber naiv gefragt, oder warum holt sie denn jetzt so weit aus, oder wo geht denn das Ganze hin? Man erkennt das nicht sofort, aber es ist ein taktisches Mittel, um einen Zeugen an einen Punkt zu bringen, dass eventuell Widersprüche auftreten, Verstrickungen auftreten, und dass man so wirklich an Hintergrundinfos kommen kann. Das ist nicht immer ganz unterhaltsam, und ich hätte jetzt auch bei den beiden ersten Zeugen nicht den Eindruck gehabt, dass es dienlich ist, so oft die Fragen zu stellen. Zumal, man darf es bei den Zeugen auch nicht vergessen, die sind jetzt nicht zum ersten Mal vor Untersuchungsausschüssen. Für den BNDler war es heute der erste Untersuchungsausschuss. Für den Herrn Oberinspektor aus Kleve war es der dritte insgesamt, also NRW, Berlin und Bundestag. Und auch der erste Kriminalhauptkommissar dürfte vor mindestens zwei, wenn nicht gar drei Untersuchungsausschüssen schon gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und die Sachverhalte, die transportiert werden sollen, die sind natürlich auch irgendwie behördenintern mittlerweile klar. Da gibt es natürlich auch Kollegen, mit denen man darüber redet. Die Zeugen lesen auch alle irgendwie Presse oder haben sich irgendwie mit dem Thema befasst, weil so eine Aussage, wenn man die Vorladung kriegt, ich glaube nicht, dass sich niemand damit befasst. Und die Zeugen sind jetzt auch nicht sehr detailliert danach gefragt worden, wie denn die Vorbereitung ausgesehen hat. Also ihr seht ganz viele spannende Ansatzpunkte. Man kann ganz viel spekulieren, wird hinterher trotzdem keine Aussage bekommen. Aber das gehört eben auch dazu, dass das offen bleibt, in welche Richtung das geht. Und die Schlüsse, die dann hinterher draus gezogen werden, die können wir dann alle in ein paar Jahren im Abschlussbericht nachlesen. Ja, und beim Blick in die Runde fällt mir auf, dass wir alle deutlich
loben.
Ja. Loben. Dass wir alle loben müssen, genau. Nein, dass wir alle hinreichend müde sind und dass ich trotzdem loben muss. Nein, dass wir uns alle irgendwie jetzt nochmal ganz kräftig loben müssen, dass wir immer noch hier sitzen, immer noch wach sind.
Magst du loben, was Stella? Zur Hölle soll ich damit jetzt machen, Daniel? Wir loben auf jeden Fall unsere HörerInnen, die uns bespendet haben in der letzten Zeit, und freuen uns auch weiterhin über Spenden unter spende@uapod.berlin. Und ja, wir freuen uns auch über unsere Gäste, die wir heute hatten. Und gerne wieder. Und dann bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, und das nächste Mal wäre dann zur Sitzung am 5. März. Wir haben den Februar hinter uns. Es gab wirklich nur eine Sitzung.
Genau, und dann heißt das, den nächsten Podcast gibt es dann am 6. März. Und bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.